Hallo, willkommen zur Heise Show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute ist der 21. April 2022. Und heute sprechen wir über PC-Komponenten und ob sie lieferbar sind oder nicht. Und dazu habe ich einen Mitmoderator und einen Gast. Und jetzt habe ich lange genug anmoderiert, da sind sie. Erstmal mein Mitmoderator Malte Kirchner von Heise Online. Hallo Malte.
Hallo Martin.
Und unser Gast ist heute Christian Hirsch, zum ersten Mal in der Heise Show, was ich gerade erschrocken festgestellt habe. Christian Hirsch aus der CT-Redaktion. Hallo Christian.
Hallo Martin.
Ich bin so ein bisschen irritiert, weil ich dich dann zumindest im Ablink schon ein paar Mal hatte. Du bist nicht so neu wie Malte, du bist schon länger hier als ich, aber in der Heise Show jetzt zum ersten Mal. Und du bist der PC-Experte im Haus oder vor allem verantwortlich auch für den optimalen PC unter anderem, der immer Ende des Jahres kommt. Und bevor jetzt die Zuschauer und Zuschauerinnen fragen, warum wir das dann jetzt machen, kannst du gleich erzählen, irgendwie hattet ihr den optimalen PC im November? Die Ausgabe, weißt du vielleicht, ist auch nicht so wichtig, ist schon ein halbes Jahr her. Und jetzt habt ihr mit einmal wieder einen gehabt in der CT. Und da dachte ich, jetzt ist doch ein guter Grund, dich mal einzuladen, ein bisschen dazu erzählen. Erstens, warum der jetzt so spät kam und ob das damit zusammenhängt, dass es überhaupt alle Teile nicht gibt.
Also wir hatten in der CT24 2021, das ist jedes Jahr so im November, dass wir da unsere Bauvorschläge machen. Das ist ja nicht nur immer einer, das sind ja verschiedene. Zum Vorweihnachtsgeschäft, das ist auch da, wo die Leser, die fangen dann schon im September an nachzufragen, wann der denn endlich kommt. Und jetzt haben wir nochmal einen extra Bauvorschlag gemacht mit dem Alder Lake PC. Also das ist jetzt die 12. Core-i-Generation von Intel, die da drin steckt. Warum wir den jetzt gemacht haben, das Problem war einfach, dass Intel diese CPUs eben ziemlich genau zum optimalen PC im Herbst vorgestellt hatte und wir brauchen halt mindestens so 6 bis 8 Wochen Vorlauf, weil wir einfach testen müssen. Diese günstigen CPUs, die wir jetzt zum Beispiel reingesteckt haben, wir haben jetzt den 6-Kerner Core i5 12400 eingebaut, die wurden sogar erst Anfang des Jahres auf der CES vorgestellt.
Also das heißt, dass der jetzt so spät kommt, sage ich mal, oder so unpünktlich, hat nicht direkt was mit diesen Lieferschwierigkeiten zu tun.
Nein, hat es nicht.
Also die wir alle immer, also ich sage das jetzt so allgemein irgendwie, hat das jeder im Kopf, was wir damit meinen? Also in dem Fall nicht.
In dem Fall nicht, aber diese Lieferschwierigkeiten und speziell eben der Chipmangel, wie er bei uns im IT-Bereich eben vorherrscht, der hat diese Bauvorschläge betroffen aus November.
Ja, und das ist auch irgendwie noch nicht behoben. Ich kann das so ein bisschen aus eigener Erfahrung sagen, weil ich wollte den Mini-PC. Ich hatte 2 im November, wollte ich irgendwie das ganze Jahr schon zusammenbauen für meine Mutter und es gab immer das Gehäuse nicht. Und das Gehäuse ist doch, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube, da sind Chips drin in dem ja, Fall.
Das ist ein Barebone, nennt sich das. Barebone ist so der Fachbegriff für ein Gehäuse mit vorinstallierten Mainboard. Das hat den Vorteil, eben bei kompakten Gehäusen, die haben ja keine Standardformate, ne, wie also Micro-ATX oder ATX oder Mini-ATX, sondern das sind halt proprietäre Mainboards, die auch schon die Anschlüsse direkt vorne und hinten dran haben, damit man halt bei einem Mini-PC vorne was anschließen kann. Und dieses Barebone, das ist von ASRock, ist halt schon, glaube ich, 1-2 Wochen, nachdem wir das Heft erschienen, ist ausverkauft gewesen. Dann gab es, glaube ich, jetzt noch mal so im Ende Februar eine Lieferung. Und seitdem ist das quasi wieder nirgends zu bekommen.
Ja. Bevor das jetzt eine Sendung über den PC für meine Mutter wird, was ich aber tatsächlich ein bisschen vorhabe, also ich lasse mir das auch gleich noch erklären, woran das liegt. Erstmal die Frage gleich ins Publikum. Also wenn ihr Fragen habt dazu und zwar zu Komponenten und wir wollen heute auch gezielt mal nicht nur über die Grafikkarten reden. Also das werden wir schon auch machen, weil da ändert sich was. Wir können aber nicht irgendwie alle einmal im Monat eine heiße Show zu Grafikkarten machen. Bitte Fragen da reinstellen und Malte und ich gucken danach. Malte, hast du schon was oder hast du auch selbst was, was du gleich einwerfen möchtest?
Ja, im Chat sind wir noch dabei, uns zu begrüßen, aber vielleicht mal so die Frage, um den Fokus etwas aufzumachen. Martin hat ja gerade das Gehäuse angesprochen. Welchen Bereichen bei Computerteilen pressiert es denn jetzt momentan so ein bisschen, was die Lieferzeiten angeht?
Also es ist nicht mehr, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war, da hat es halt wirklich die Prozessoren, also da gab es halt einen Mangel bei Intel-Prozessoren betroffen, sondern es sind jetzt gerade vor allem so kleine Zusatzchips, das ist vielfältig, also das können Audio-Chips sein, ne? Das können aber auch so die Spannungswandler-Chips sein, weil Die PC-Netzteile liefern ja 3,3, 5 und 12 Volt, aber viele Bauteile arbeiten mit geringeren Spannungen, 1,8 Volt, 1,5 Volt und da sind nochmal kleine Wandlerbausteine drauf und die stecken auch quasi überall drin, ne? In Webcams, in Smartphones, Laptops, Tablets, also eigentlich überall und da ist einfach ein Mangel da, weil die werden nicht in diesen diesen Spitzentechnologien gefertigt, also wie die Prozessoren, die ja jetzt bei 7 oder 10 Nanometer sind, sondern da kommen halt ältere Prozesse zum Einsatz, also quasi Fabriken, die früher mal Prozessoren gefertigt haben, werden dann oft für, sage ich mal, solche geringerwertigen Anführungsstrichen, also günstigen Bauteile, weil da geht es ja wirklich um Centbeträge, was die kosten, genommen. Und die werden aber nicht neu gebaut, weil niemand baut jetzt großartig Fabriken für ältere Fertigungstechnologien. Und da ist einfach momentan ein extremer Mangel.
Und inwieweit kriegt ihr das jetzt bei dem optimalen PC schon vorab mit? Also bei diesem Mini-PC habt ihr das ja irgendwie im Nachhinein mitgekriegt. Habt ihr vorher schon geguckt, dass ihr gesagt habt, die Teile können wir nicht nehmen, weil die gibt's nicht? Oder passiert das dann erst, weil alle den bauen wollen oder zumindest zu viele den bauen wollen?
Wir schauen natürlich schon bei der Auswahl, dass wir Komponenten nehmen, die A, gut verfügbar sind und teilweise fragen wir auch bei Herstellern nach, wie sieht's denn aus, kommt da vielleicht in Kürze Nachfolge, nicht, dass wir jetzt das empfehlen und zwei Wochen später ist der Fachbegriff EOL, also dass es nicht mehr hergestellt wird. Und dann stehen wir halt dumm da und vor allem die Leser, weil sie es nicht kaufen können. Das Problem ist aber auch, dass das zum Beispiel dieser Desk Mini, worum es geht, also dieser Barebone, der ist eigentlich eher so ein Industrieprodukt, das ist eher so für Business gedacht und der wird zwar auch im Endkundengeschäft verkauft, aber da ist es so, für die Hersteller, wenn die was an Businesskunden verkaufen, dann verkaufen die halt 100.000 oder 10.000 Stück mit einmal, also muss einmal den Kunden überzeugen, dann nimmt er einem 1.000 Stück ab. Bei Endkunden ist es so, da muss man eine Grafikkarte oder das Barebone halt 1.000 Kunden schmackhaft machen, ne? Also man muss 1.000 Mal den Verkaufsprozess haben und deshalb beliefern die Hersteller grundsätzlich immer viel lieber gerne irgendwelche großen Abnehmer, sei es eben Zwischenhändler, was dann irgendwann bei den Konsumern ankommt oder aber eben direkt an Firmenkunden. Und deshalb, was dann halt übrig bleibt, das kommt dann eben bei den Endkunden an. Das ist, wenn ich noch ein bisschen ausholen darf, bei den Grafikkarten auch ähnlich. Ne? Diese Grafikkartenhersteller verkaufen natürlich viel lieber an irgendwelche Mining-Farmen, die dann sagen, ja klar, wir nehmen hier gleich den ganzen LKW, ne? Anstatt, und das vielleicht direkt in China schon, anstatt dass dann diese ganze Logistikkette nach Europa kommt und dann irgendwie am Ende dann irgendwie einer bei einem Online-Shop vielleicht eine Grafikkarte kauft. Ne?
Ja. Ich sehe tatsächlich direkt eine konkrete Frage zu dem optimalen PC jetzt aus dem aktuellen Heft und die gebe ich gleich weiter, aber da musst du das jetzt sagen. Ich muss immer bei den Nummern aufpassen. Was ist der Unterschied des Core i5 12400 zum i5 12600 und warum habt ihr euch für den ersten entschieden? Genau, da ist sie.
Also der Unterschied ist hauptsächlich nur in der Taktfrequenz, was aber überschaubar ist. Also in der Regel ist es so, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist eigentlich immer der günstigste Prozessor einer Serie der beste. Also ne, der günstigste Quad-Core, der günstigste 6-Kerner, der günstigste 8-Kerner und so weiter. Das ist schon immer so, dass die Hersteller für die Spitzenprodukte, die besseren Varianten, überproportional viel Geld nehmen. Ne? Und deshalb haben wir uns für den entschieden. Es spricht natürlich überhaupt nichts dagegen, den etwas schnelleren einzubauen. Nur wir haben gesagt, wir wollen ja auch mal ein bisschen aufs Geld schauen. Ne? Nehmen wir lieber den, der war auch gut verfügbar und sind damit eigentlich ganz zufrieden.
Das klingt jetzt so ein bisschen, ihr guckt ja auf das Geld der Leser und Leserinnen, die den bauen wollen. Das ist jetzt nicht also für euch.
Gleich noch eine Frage aus dem Chat, und zwar eine generelle. Lohnt es sich, ein Mainboard mit WLAN zu holen oder macht ein Dongle mehr Sinn?
Das kommt drauf an, ne? Das ist jetzt wieder die typische CT-Antwort. Ja, inzwischen sind die WLAN-Chips, die auch auf den Boards mit draufstecken, das ist meistens so ein kleines M2-Modul, vergleichbar, also es sind dieselben Chips, wie in Notebooks stecken oder eben auf solchen Dongles. Das kommt ein bisschen drauf an, wenn der Rechner halt an einer ungünstigen Stelle steht, weil die Antennen gehen ja bei einem Desktop-PC hinten raus. Kann sein, dass der Empfang manchmal schlecht ist, haben einige Leser berichtet. Wenn der relativ offen steht und nicht irgendwie in einem Schrank oder Metallschrank am schlimmsten Fall eingebaut ist, würde ich auch lieber zu einem Mainboard greifen, wo das Modul schon mit drauf ist. Das ist in der Regel auch ein bisschen günstiger, weil der wenn man den Einzelverkaufspreis von so einem Modul mit so einem Einzelverkaufspreis vom Mainboard addiert, ist meistens ein Mainboard mit WLAN-Modul günstiger. Und so als Tipp, man sollte darauf achten, eins zu nehmen, wo ein Wi-Fi 6-Modul schon drauf sind, weil die deutlich schneller sind als die Wi-Fi 5-Module. Und da hat sich, also so als Quasi-Standard, also wo wir sagen, das ist gut, das sind diese mit dem Intel-Chip, also die AX200-Chip-Serie von Intel, die sind von den Messergebnissen ziemlich gut.
Ja, wir werden jetzt in der Sendung mal so ein bisschen von den konkreten Rechnern zu dem großen Ganzen springen. Jetzt kam noch die Nachfrage zumindest zu dem Intel, zu den beiden Intel-Prozessoren von vorhin, von Elia Sebel. Wäre der Lüfter, den ihr empfohlen habt, auch für den 12.600 ausreichend?
Auf alle Fälle. Also wir haben sogar den 12.600K, der mit 150 Watt spezifiziert ist, wenn das ist ja jetzt ein 65 Watt Prozessor, war das problemlos zu kühlen. Also wir achten da schon drauf, dass da genug Luft nach oben ist. Wir hatten anfangs überlegt, diesen mitgelieferten, den Boxkühler von Intel zu nehmen, haben da auch rumexperimentiert, aber wir haben es halt nicht geschafft, ihn leise, entweder wir konnten ihn leise stellen, dann hat aber der Prozessor dann irgendwann gedrosselt. Wenn man ihn quasi laut laufen ließen, dann war es uns einfach zu laut. Deshalb haben wir da einfach einen anderen Kühler draufgesetzt. Der ist, glaube ich, für mindestens 150 Watt spezifiziert und der hat halt überhaupt kein Problem damit. Also man kann auch problemlos einen Core i7 oder einen Core i9 draufpacken. Ne? Nur bei den Core i9 12.900K, der ist halt mit 241 Watt für eine Luftkühlung zu extrem. Also davon würde ich abraten in dem Bauvorschlag.
Ich bin immer beeindruckt, wie er mit den Nummern hantiert. jetzt wieder zu dem...
Jahrelange Erfahrung.
Und sie machen es euch ja nicht einfacher, nee. Jedes Mal mit neuen Generationen. Jetzt nochmal zu dem großen Ganzen. Also wir hatten vorhin, du hast ein bisschen erklärt, warum jetzt dieses spezielle Barebone so besonders war. Kann man denn sagen, es gibt noch Kategorien, wo es schwieriger ist gerade? Also die Grafikkarten, das ist nun das Thema, was wir die ganze Zeit haben. Und ist es... Und vor allem gleich das Nächste dran, heißt es, dass es die dann nicht gibt oder nur, dass die teurer sind? Also das würde man ja vielleicht nicht mal mitkriegen, wenn man versucht, irgendwas auszusuchen. Man weiß ja vielleicht bei manchen Sachen nicht, was sie eigentlich kosten sollen.
Also es ist ein sehr guter Punkt. Es ist ja bei diesem Chip-Mangel, es ist ja nicht so, dass es nichts gibt. Mhm. Es ist halt nur so, das ist jetzt, ich hole mal ein bisschen aus, es gibt, also die Chips werden ja weiter produziert. Also das Problem liegt nicht auf Fertigungsseite, sondern einfach die Nachfrage ist extrem hoch. Mhm. Und durch, das fing ja an mit der Pandemiesituation, dass halt die Nachfrage explodiert ist nach PCs. Also ich hatte da Zahlen gesehen, dass 2020 zu 2019 der PC-Absatz um 20-30% gestiegen ist. Ja. Und man kann, also diese eine Fabrik, ist gar nicht jetzt auf Chipfabriken gemünzt, sondern allgemein wird ja eine Fabrik so ausgelegt, dass sie möglichst mit 99,x% Auslastung arbeitet, weil dann ist sie natürlich am lukrativsten. Ne? Weil wenn ich eine Fabrik nur zu 30% auslasse, dann kosten mich die 70% ja einfach trotzdem, also die laufenden Kosten sind ja trotzdem nahezu gleich. Und man kann aber eben nicht eine Fabrik, das ist jetzt egal, ob Chipfabrik oder irgendwas anderes oder PC-Werk, einfach mal so sagen, okay, wir hatten vorher zwei Werke und jetzt ist der Absatz gestiegen, da bauen wir ein drittes hin. Also das ist ja nicht innerhalb von ein paar Monaten in Betrieb genommen, weil für eine Chipfabrik sagt man, von der Planungsphase bis zur Betriebsaufnahme sind ungefähr 5 Jahre, was ins Land gehen. Und das, daran sieht man, dass dieses Problem auch locker noch 3-5 Jahre mindestens anhalten wird. Vielleicht nicht mehr so extrem in allen Bereichen, aber in speziellen Bereichen kann das durchaus der Fall sein. Und jetzt nochmal, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Die habe ich jetzt gerade vergessen. Kannst du nochmal kurz?
Also das war, ich fand das sehr spannend. Also es ging darum, ob es bestimmte Kategorien gibt, wo man es mehr merkt als bei anderen. Also wir hatten jetzt diese Barebone, da hast du ja erklärt, da geht es halt um Industriekunden.
Also hauptsächlich betroffen sind halt, wie gesagt, diese Spannungswandlerchips, sind aber auch Audiochips, zum Beispiel diese Realtek-Audiochips. Da gibt's wohl, da haben wir mal Zahlen gehört, dass so die Lieferfristen ungefähr so ein halbes bis ein Jahr ist. Also wenn ich jetzt als PC-Hersteller sage, ich will einen PC bauen und will da eine gewisse Anzahl bestellen an Chips, die man da einfach braucht, das sind ja dann Zigtausende, die man dann halt für so eine Serie braucht, muss man halt mit einem halben bis einem Jahr Vorlaufzeit rechnen, von Bestellung bis Lieferzeitpunkt. Und das kann sich auch immer noch verschieben. Und das zum Beispiel, ich hatte jetzt vor kurzem einen anderen Barebone von Shuttle getestet, da war es so, den gibt es halt mit zwei unterschiedlichen Audiochips. Ne? Also da nimmt der Hersteller das, was er gerade kriegen kann. Mhm. Und was ich auch noch sagen wollte, also wie gesagt, der Mangel ist nicht so, dass es gar nichts gibt. Es gibt natürlich dann auch, wie soll ich das sagen, sogenannten Scalper oder so, also Firmen oder Händler, die, obwohl sie gar nicht also gar nicht so viel Chips brauchen, einfach viel mehr auf Halde ordern. Einerseits, um selber Lieferschwierigkeiten zu überbrücken, aber wenn das alle machen, wenn alle sagen, wir verdoppeln alle unseren Lagerstand, dann gibt es ja auch eine Knappheit. Oder eben halt Leute, die damit eben aktiv Geld verdienen, die halt eben einfach kaufen, was sie kriegen und es dann halt überteuert weiterverkaufen. Ne? Und wenn man halt Geld hat, kann man halt eben auch den Audiochip, der normalerweise, weiß ich nicht, so $3 bis $5 kostet, dann eben für $20 kaufen. Nur wenn man das mit allen Chips macht, die in so einem PC drinstecken, dann ist man ja selber nicht mehr konkurrenzfähig, weil ja dann der PC statt irgendwie $500 oder $600 dann irgendwie $1,000 an der Fertigung kostet und dann hat man halt keine Chance gegen die Konkurrenz. Das ist halt komplexes Feld.
Bremst das eigentlich auch so ein bisschen die Innovation der Hersteller beziehungsweise die Abfolge der Veröffentlichung? Weil ich kann mir vorstellen, als Hersteller ist das ja auch eine ziemlich blöde Situation. Ich bringe ein Produkt raus und habe nicht die Abverkäufe, die ich sonst habe, weil irgendwelche Komponenten fehlen. Und dann geht das so, kommt das so ganz langsam halt in Gang. Und ein Jahr später bringe ich dann schon mein Nachfolgeprodukt raus. Das ist ja dann auch für das aktuelle Produkt ja auch nicht positiv.
Richtig. Da muss man ein bisschen trennen. Also die eigentlichen Chip-Hersteller, also da die großen kennen ja viele, ne, AMD, Intel, Nvidia, aber auch diese ganzen kleinen Zulieferchips wie Realtek und Asmedia und da gibt's noch hunderte weitere, die interessiert das wenig, weil die designen einfach ihre Generation, da kommen ja auch regelmäßig die neuen Prozessorgenerationen oder Grafikkartengenerationen, denen ist das relativ egal, ne, weil die fertigen, die schicken das raus und behalten ihre Zyklen bei. Das Problem ist dann, wie gesagt, schon richtig erkannt bei den Firmen, die quasi diese Zulieferchips einbauen. Das sieht man jetzt bei Notebooks. Also mein Kollege Florian Müßig, der die immer testet, hat das Problem, dass die Geräte, die groß auf der CES, also in Las Vegas am Anfang Januar vorgestellt wurden, dass wir bis jetzt immer noch Großteil davon gar keine Testgeräte, also wir jetzt haben. Ne? Und bis die in den Handel kommen, das kann auch nochmal locker 2-3 Monate dauern. Also da ist ein extremer Versatz drin. Und das ist natürlich für die PC-Hersteller oder auch für andere Gerätehersteller ein Problem, wenn dann der Chip-Hersteller dann schon wieder die nächste Generation quasi eine Vorbereitung hat. Und die haben selber noch nicht mal die quasi derzeit aktuelle Generationen richtig in den Markt bringen können.
Ja, aber also das heißt, stimmt, die Chips werden hergestellt und verkauft, aber die kommen nicht schnell genug zu den Kunden oder also es sind jetzt unterschiedliche Kunden, hast du ja gesagt. Also die Großkunden haben wahrscheinlich nicht ganz so Probleme, aber das sind halt nicht die uns jetzt hier zugucken, vielleicht, sonst können sie sich mal melden hier. Also uns geht es ja um diese, also um Leute wie mich für meine Mutter, um sie nochmal zu erwähnen, die versuchen, Sachen zusammenzubauen. Könnt ihr da Tipps geben, was man da machen sollte? Also wir hatten eine Grafikkartensendung, ich kann dir jetzt nicht drauf verweisen, wo dann, ich glaube, der wichtigste Tipp war, wenn die alte noch geht, dann behandle sie schonend und behalte sie weiter und guck dir keine neuen an. Würdest du das auch allgemein sagen oder ist es vielleicht bei anderen Sachen nicht ganz so?
Also es hängt immer ein bisschen davon ab, wenn man, also bei normalen PCs, also Desktop-PCs und Notebooks, hat sich, glaube ich, die Lage wieder ein bisschen entspannt. Es gibt wahrscheinlich nicht jedes Modell in allen Varianten, aber es ist nicht so, dass man jetzt wie das 2020 war, wo die Regale wirklich komplett leergeräumt waren, über den Status sind wir schon hinaus zum Glück. Aber bei Einzelkomponenten kann natürlich immer noch das Problem einfach auftreten. Also mein Tipp ist auch, wenn man einen Rechner hat, der läuft, sollte man jetzt nicht ohne Grund sagen, ich brauche jetzt dringend was Neues. Vor allem wenn es mit eben Grafikkarten, die eben sehr überteuert momentan immer noch verkauft werden. Das hat sich zwar gebessert, die sind halt deutlich besser verfügbar als noch vor ein paar Monaten, aber es ist halt immer noch ein eher extremer Preisaufschlag obendrauf. Deshalb haben wir zum Beispiel jetzt nochmal zum Anfang zurückzukehren, bei diesem Alder Lake PC jetzt zum Beispiel ein Board ausgewählt, was 4 Display-Ausgänge hat. Also man kann 4 4K-Monitore dranhängen, ohne eine Grafikkarte einbauen zu müssen. Weil das Problem betrifft ja auch Grafikkarten jetzt gar nicht so diese teuren Gaming-Karten, sondern eben sogar auch die günstigen, die früher mal so 50, 60, 70 Euro gekostet haben, die kosten meistens jetzt auch so 100, 120 Euro. Auch schon da bezahlt man einen gewissen Aufschlag.
Ja, ein Tipp, den ich noch geben kann, ist, ihr habt ja zu dem optimalen PC immer ein Forum, wo ihr eure, also wo ihr Fragen beantwortet, jetzt auch so spezielle, wie wir es eben schon hatten, und wo aber natürlich auch die Foristen sich äußern können. Und ich kann halt zu diesem Barebone nochmal sagen, dass ich es sehr spannend fand, dass über den natürlich geredet wurde, dass den gab es halt nicht. Und dann gab es einen oder eine, die hat da regelmäßig bei ASRock angerufen und gefragt, was denn kommt. Und die hatte, also da gab es immer die Information, wo das Schiff gerade ist. Oder angeblich ist, weil es kam nie. Genau,
das, ja, das Malte, ne, ja. Achso. Vielleicht, ne, das Schiff ja. wird schon gefahren sein, nur wenn dann halt in Europa halt irgendein Industriekunde sagt, wir kaufen halt die komplette Charge stimmt, auf, ja. dann kommt halt wieder nichts beim Endkunden an stimmt. in den normalen Handel, was ich vorhin schon gemeint habe. Das ist halt das Problem. Wir stehen ja auch in Kontakt mit den Herstellern. Mhm. Aber die Presseleute können halt auch oft nicht, haben halt nicht den direkten Einblick über die Logistikkette. Und wie gesagt, für den Hersteller gehört ja die Logistikkette auch auf, wenn der Container irgendwo in Hongkong oder in Shanghai aufs Schiff geladen wird, weil dann, ja, dann ist es ja. halt auch in einer anderen Sphäre vom Logistikdienstleister. Ne? Dann können die da auch nicht so richtig reinschauen.
Ja, wunderbare Überleitung zu einer Frage, die wir auch hier bekommen haben, nämlich was macht denn der Lockdown von Shanghai aus? Da stauen sich 300 Schiffe und ich denke vor allem Gehäuse und Monitore werden immer noch verschifft, Chips ja auch eher geflogen. Also das sind ja auch so die zwei Dimensionen dieser ganzen Sache, die Produktionsstätten auf der einen Seite, die ja jetzt durch den Lockdown ein paar Wochen dann geblockt sind, aber eben ja vor allem, wir reden ja die ganze Zeit auch vor allem über die Frage der Logistik, oder?
Sehe ich genauso. Also gestern habe ich so ein bisschen Witz gesagt, also das Weihnachtsgeschäft können wir dieses Jahr wahrscheinlich wieder in die Tonne kloppen, weil diese Logistikkette, also selbst wenn das Schiff jetzt irgendwie nur 3 oder 4 Wochen auf Rede vor Shanghai liegt und quasi nicht die Container ausgetauscht werden können, das Problem ist ja, das ist ja alles durchgeplant. Ne? Es wird schon damit gerechnet, dass das Schiff dann halt in 6 bis 8 Wochen Rotterdam ist und dann nach Amerika meinetwegen fährt und das dann dort in 2 Monaten die Container sein müssen. Wenn das Schiff jetzt aber einen Monat unnötig vor China liegt, dann bricht diese ganze Planungskette durcheinander. Dann stehen die Container in den falschen Häfen rum. Dort, wo sie gebraucht werden, sind sie nicht da. Also das dauert, wie gesagt, Monate bis ja, mindestens ein Jahr wahrscheinlich. Jetzt gibt es Prognosen, bis diese Situation, die jetzt durch Shanghai verursacht wurde, wahrscheinlich wieder sich entspannt hat.
Lass uns da gleich weiter drüber reden. Einmal müssen wir kurz oder wollen wir kurz unseren Sponsor einblenden. Der kommt jetzt direkt, wenn die Regie vorbereitet ist. Sonst rede ich so lange und dann kommt der Sponsor.
Diese Woche haben wir wieder NordVPN als Sponsor. Ein VPN ist perfekt, um sicher und privat im Internet unterwegs zu sein. Es verbirgt die IP-Adresse, tarnt den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Shownotes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das 2-Jahres-Paket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das selbst, wenn man nicht über den VPN-Server verbunden ist. Mehr Infos dazu und den Link zum Angebot findet ihr in den Shownotes.
Und genau, zu dieser Shanghai-Geschichte. Also in Shanghai, hatten wir das jetzt gesagt, ist halt ein Corona-Lockdown. Der ist irgendwie seit 3 oder 4 Wochen. Und es wird auch gefühlt schlimmer. Also da gibt es kein Ende. Und die wollen ja wirklich, dass sie da auf 0 kommen in China und nicht auf 1.000 wie in Deutschland, was reicht für Freedom Day. Und das heißt, das wird sich so schnell nicht ändern. Also man könnte jetzt zum Beispiel überlegen, dass im Moment, wenn sich diese Sachen bei bestimmten Komponenten und sagen wir jetzt mal die Grafikkarten und bei anderen gerade so auch entspannt und du sagst, dass es wahrscheinlich wieder schlimmer wird, wäre ja vielleicht sogar jetzt ein guter Zeitpunkt, wo man vielleicht in Anführungsstrichen nur 10% Aufschlag bezahlt oder 20, keine Ahnung, wo die Grafikkarten sind, weil man sich für ein bisschen klüger hält als alle, die gerade andere Themen angucken. Oder ist das jetzt schon eingepreist? Wie ist denn das? Also wie sieht denn der Markt diese Geschichte in Shanghai? Was bekommst du denn damit?
Na, eingepreist ist das noch nicht. Das ist ja, also der für die lokale Preisfindung jetzt in Deutschland ist natürlich das entscheidend, was jetzt hier auch auf dem Markt verfügbar ist. Hier sieht man jetzt da gerade mal das Bild.
Ganz kurz, genau. Ja, das ist das Bild von Shanghai, den Schiffen, die warten vorm Hafen, ne? Also wahrscheinlich.
Auf Rede liegen heißt das ja.
Ja, auf Rede liegen. Nur für die, die uns zuhören, wir haben jetzt ein Bild. So, Christian, jetzt darfst du weiterzählen.
Genau. Also das wird sich natürlich irgendwann auswirken, wenn eben dann Komponenten knapp sind oder eben der Nachschub dann einfach wieder stockt, dann sieht man ganz klar im Preisvergleich, dass dann halt wieder Preise hochgehen. Das sah man auch bei dem Barebone, das ging, bevor das komplett ausverkauft war, ging das die Woche davor jeden Tag peu à peu die Preise immer ein Stück höher. Also das kann man da schon manchmal ein bisschen abschätzen, wie es da gerade aussieht.
Ja, weil hier gibt es jetzt wieder eine konkrete Frage. Gibt es, Michael Wolf fragt, gibt es eine Idee, wie es dieses Jahr noch mit DDR5 aussieht? Das wird ja besonders für AMD interessant. Jetzt weiß ich gar nicht, gibt es den ja, schon? Also, was ist da die Frage? Mach mal. Ja.
Also DDR5 RAM wurde ja letztes Jahr mit den Alder Lake-Prozessoren eingeführt. Man hat aber die Wahl. Also man kann entweder ein Board nehmen mit DDR4 RAM. Das haben wir auch gemacht, aus Preisgründen. Also die Boards kosten zwar gleich viel, aber der RAM kostet immer noch das Doppelte bis Dreifache bei gleicher Kapazität. Ist aber eben nicht doppelt bis dreimal so schnell in der Praxis, sondern das sind, ich sag mal so 3-10%, je nach Anwendung. Manchmal bringt es auch gar keinen Unterschied. Das ist aber, das hat jetzt gar nichts mit Chipmangel zu tun. Das ist immer so, wenn eine neue Speichertechnologie kommt. Am Anfang gibt es ja nur sehr wenige Plattformen, die das unterstützen, und dann ist so ein Henne-Ei-Problem. Wenn da wenig Nachfrage ist, wird auch wenig produziert und dann sinken auch die Kosten erst langsam, weil die Hersteller müssen natürlich auch ein bisschen die Anlaufkosten erstmal wieder reinholen. Ne? Das ist eine neue Technik, die Ausbeute ist noch nicht so gut. Es gibt noch nicht so viel Angebot insgesamt an verschiedenen Modulen. Ich denke aber auch, wenn AMD die nächste Generation, die Ryzen 7000, die so, ich sag mal, zweite Jahreshälfte ist offiziell angekündigt, vermute mal, die werden so im Sommer bis Spätsommer kommen, die werden auch DDR5 nutzen. Da ist aber noch nicht ganz klar, ob AMD einen ähnlichen Weg geht wie Intel, dass sie halt beide Techniken unterstützen oder ob sie ganz klar sagen, ab sofort nur noch DDR5. Und ich denke, spätestens dann werden auch die Preise nachlassen, weil dann einfach die Nachfrage größer ist in Form, dass die PC-Hersteller sagen, okay, wir bauen mehr Rechner mit DDR5 RAM, deshalb wird auch mehr DDR5 RAM produziert und dann werden auch die Preise wahrscheinlich weiter nachgeben.
Okay. Hast du noch einen Kommentar? Ich habe nämlich dann,
aktuell eigentlich nicht, wobei es gibt da eine ganz interessante Diskussion darüber, ob ein Ventil sein könnte, das in Europa auch Computerchips hergestellt werden. Das ist ja auch so eine Debatte, die in den USA ja schon etwas länger geführt wird, auch ja aus geopolitischen Gründen. Aber ist das überhaupt eine Option?
Das würde, glaube ich, das Grundproblem in der Form nicht lösen, weil die PCs werden ja trotzdem in China hergestellt, zum Großteil. Ne? Also und viele Komponenten, also zum Beispiel Thema PC-Gehäuse, das ist einfach, da ist noch viel Manpower notwendig für so einen, also das kann man nicht hundertprozentig automatisieren, das ist halt noch klassische Handarbeit viel. Und das wird sich nie lohnen, in der EU zu machen. Bei den Chips sieht das anders aus, habt ihr recht. Da hat ja Intel jetzt vor kurzem in Magdeburg zumindest eine Absichtserklärung abgegeben, da eine Fabrik hinzusetzen. Aber die wird ja auch, glaube ich, 2025 frühestens
was liefern können. Wird ewig dauern, hatten wir auch eine Sendung.
Und die ist natürlich, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die ist also Intel steigt auch in das sogenannte Auftragsfertiger-Business ein. Das hatten wir, glaube ich, noch nicht so beleuchtet hier in der Sendung. Intel ist einer der wenigen Hersteller, der selber Chips entwickelt und auch selber fertigt. AMD zum Beispiel, Nvidia, entwickeln quasi nur die Baupläne und lassen das dann zum Beispiel bei TSMC oder Samsung fertigen. Und zukünftig will Intel von diesem auftragsfertiger Kuchen, der in den letzten Jahren extrem gewachsen ist, deshalb ist auch TSMC auch gerade wild am Fabriken bauen, will Intel von dem Kuchen auch was abhaben und hat halt jetzt schon angefangen, mit ersten Herstellern zu vereinbaren, dass eben Intel auch für andere Hersteller Chips baut. Und investiert auch richtig viel Geld, natürlich auch alles subventioniert. Es hat zumindest den Vorteil, dass man ein bisschen unabhängiger ist, also Single Point of Failure, angenommen, Taiwan ist ja auch eine Erdbebenregion, ich war ja schon öfters dort, und wenn da halt ein größeres Erdbeben ist, dann stehen halt mehrere TSMC-Fabriken dort still und dann wirkt sich das natürlich auch wieder quasi dann die nächsten Monate aus. Da ist natürlich eine Diversifizierung auf verschiedene Standorte günstiger, aber es ist jetzt nicht so, dass dadurch dann plötzlich mehr PCs gefertigt werden können. Ne? Also weil das ist, also alles, was mit Handarbeit zu tun hat, wird halt einfach, das ist halt Kapitalismus, weil da Niedriglohnländern stattfinden. Ja. Das sind halt nur irgendwie die teuren Werke, die in Industriestaaten
gefertigt werden. Das ist halt beim PC noch ein bisschen anders als bei Grafikkarten, dass der halt aus so vielen Teilen besteht. Und selbst wenn man jetzt den Chip als Herz oder wie auch immer irgendwie herholen würde, der Rest, so wie du es gerade sagst, mit dem Zusammenbauen, aber die ganzen anderen Komponenten auch, wäre ja wirklich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und das plant auch keiner. Also ich meine, das ist noch nicht mal von der Politik irgendwie vorgegeben worden. Also werden wir halt irgendwie auf absehbare Zeit weiter mit diesem eng vernetzten
Vielleicht kann ich da noch mal ein bisschen ausholen bei Chips. Jetzt bei Prozessoren ist ja auch so, die Chips werden ja angenommen, nehmen wir mal an, der bei AMD, genau, der AMD-Chip wird halt bei TSMC in Taiwan gefertigt, läuft da vom Band. Das Packaging findet aber zum Beispiel in Malaysia statt, also, ne, und der nächste Schritt ist wieder woanders, also diese Prozessoren, also Intel hat zum Beispiel auch eine Packaging-Fabrik in Costa Rica gehabt, also diese Chips fliegen teilweise 2-3 Mal um die Welt, bevor die dann überhaupt erst fertig sind, die Prozessoren, und dann in den Handel kommen. Deshalb ist auch diese Logistikkette ja auch so komplex, also das ist gar nicht so, ne, es wird alles in China hergestellt und dann muss es bloß von China nach Europa, sondern es ist teilweise so, dass die Chips halt in den USA hergestellt werden, erst nach China geflogen werden, dort eingebaut werden und aufgelötet werden, dann wird das Bauteil quasi wieder woanders hingeflogen oder geschifft, dort zusammengebaut und dann kommt erst das fertige Produkt quasi zum Kunden. Und das zeigt auch, wie komplex das ist und diese Abhängigkeiten, ne? Dass das halt so viele Faktoren sind. Und dann reicht halt wieder irgendein Schiff, was im Suezkanal quer steht, und dann ist wieder alles wieder alles gestört.
Eine Frage nochmal von Elias Säbel, die hat hätte ich nämlich auch noch gestellt, wieder um jetzt den PC, den man zu Hause bauen will, drauf zu kommen. Gibt es bei Komplettsystemen Vorteile in der Lieferbarkeit? Also sonst rarer Komponenten, also auch wenn es dann jeweils nicht der optimale PC ist. Also gibt's die, wenn man sagt, den anderen findet man nicht und dann nimmt man
komplett? Also bei den Grafikkarten war das so. Also die Zeit, wo es für Endcode quasi keine Grafikkarten gab, konnte man weiterhin Gaming-PCs mit diesen Grafikkarten kaufen, weil ja die, das ist, können wir auch noch erwähnen, diese großen Hersteller haben ja langfristige Lieferverträge. Also das Paradebeispiel ist dafür Apple. Die wurden da schon vor Jahren für gescholten, dass sie sich einen Großteil der Flash-Produktion gesichert haben. Also Flash-Chips sind die, die auf Speicherkärtchen, SSDs und so weiter drin stecken. Und da hat Apple einfach, weil bei Apple hat den großen Vorteil, weil sie nur das Premium-Segment bedienen, können sie halt viel mehr Geld für ihre Produkte verlangen. Und dann ist auch egal, ob die Herstellungskosten eben statt $400 $500 sind. Ne? Dann haben die extrem langfristige Verträge, aber auch eine hohe Sicherheit, dass sie auch dann diese Chips kriegen, um ihre Produkte eben zeitgerecht in den Markt zu bringen. Das kostet natürlich eben Aufpreis. Ne? Und die PC-Hersteller haben sich natürlich auch gefreut, weil halt die haben wahrscheinlich diese Grafikkarten zum vereinbarten Festpreis bekommen, der mal ursprünglich vereinbart war, haben aber die Gaming-PCs trotzdem im Preis natürlich angehoben, weil natürlich, was ist passiert? Es gab natürlich findige Leute, die einfach die Komplett-PCs gekauft haben, die Grafikkarten ausgebaut haben und die teuer bei eBay verkauft haben. Also das ist ne, es ist wieder mal, ist halt Kapitalismus und jeder, der Profit sieht, nutzt ihn. Das ist immer so. Ja. Also da gibt's keine Geschenke.
So, kann ich die Geschichte abschließen, dass ich also für meine Mutter auch so ein Komplett-PC dann gekauft habe. Es war einfach. Also da war es ja, wie gesagt, nur dieses eine Teil. Malte, hast du noch
Sachen? Im Chat ist aktuell jetzt keine weitere Frage offen, aber ja, vielleicht auch nochmal mit dem Thema Preissteigerung, weil es droht ja, einerseits haben wir Verknappung, auf der anderen Seite haben wir Inflation. Du hast vorhin gesagt, wenn man jetzt dann ein Produkt noch hat, was noch tut, dann soll man es weiterhin gebrauchen. Aber ist das nicht auch so ein Faktor, der einen dazu bewegen kann, dass man sagt, naja, um dem zuvorzukommen, ich gehe jetzt doch nochmal einkaufen?
Also in der Pandemie habe ich so den Spruch mir genannt, also man kann nie mehr als 14 Tage vorausplanen in der heutigen Zeit. Ne? Also Anfang Januar hätte ich auch nicht gedacht, dass wir den Ukraine-Krieg kriegen. Ja. Das hat irgendwann auch Einflüsse, weil gewisse Materialien wahrscheinlich auch von dort kommen. Es ist halt immer die Frage, welchen Sinn es macht, sich jetzt auf gut Glück irgendwie was auf Halde zu legen. Also bei PC-Komponenten lohnt sich das sowieso nicht, weil wenn die PC-Komponente einfach nur rumliegt für später mal, dann wird bei der Fortschritt bei PC-Komponenten ist so, dass man in der Regel im nächsten Jahr für denselben Preis ein Produkt bekommt, was irgendwie 10-30% schneller ist. Ne? Und deshalb macht es da keinen Sinn, sich irgendwas auf Halde zu legen. Ich würde grundsätzlich immer dann was kaufen, wenn man was braucht, weil man natürlich jetzt sagt, okay, ich habe mir ein neues Spiel gekauft und das ruckelt bei meinem alten Rechner, ne? und ich will jetzt nicht irgendwie die Grafikeinstellung so weit runterdrehen, dann muss man halt eben die 700 Euro für eine Grafikkarte ausgeben. Ne? Das ist dann halt einfach so, wenn man da nicht drum rumkommt. Oder noch einfach besseres Beispiel, das Notebook geht einfach kaputt, ne, und ist schon 5 Jahre alt aus der Garantie raus und man muss jetzt aber weiterarbeiten. Naja, dann bleibt einem nichts anderes übrig, was zu kaufen. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie strategisch schlau ist, jetzt irgendwas zu kaufen, weil man dann meint, dass man mal was brauchen könnte. Also ja. Sehe ich nicht so.
Dann kannst du ja vielleicht noch sagen, ich weiß gar nicht, ob wir das schon hatten, aber warum hat sich denn die Situation bei den Grafikkarten jetzt entspannt? Also es ist einfach, woran liegt denn das? Das hatte ich, wir hatten auch eine Meldung schon bei uns, dass irgendwie die Preise langsam sich dem nähern. Ich glaube, das sind
mehrere Gründe. Ja. Natürlich immer, man sieht immer, wenn wir natürlich die Kryptowährungen nachlassen, dann sinkt ja auch ja, es ist nicht so lukrativ. Oder jetzt die Energiepreise steigen ja, glaube ich, weltweit. Das ist natürlich auch, dauert das länger, bis sich die Grafikkarte ja, wenn man die rechnen lässt für diese Kryptowährung, bis dass sich das rentiert, wenn die Stromkosten höher sind. Es gibt ja auch Gerüchte, dass in der Ukraine relativ viele von diesen Mining-Farmen liefen, weil ja der Energie dort bisher billig war. Das ist jetzt halt schwierig. In China geht zum Beispiel der Staat aktiv dagegen vor, weil die natürlich auch ihre Umweltschutzziele irgendwann erfüllen wollen. Und die haben ja noch relativ viele Kohlekraftwerke. Und da sagen die einfach, nee, ihr verheizt da jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht wie viel Megawatt, durch eure Kryptofarmen. Und die haben, glaube ich, das sogar so weit ausgedehnt, dass Banken, also offizielle Banken, nicht mehr Kryptowährungen in normale Währungen konvertieren dürfen. Und dann steht ja noch an, dass bei Ethereum dieses Rechenmodell wechselt, also dass nicht mehr die Rechenleistung das Wichtige ist. Ne? Also es gibt mehrere Faktoren.
Also man kann schon sagen, bei Grafikkarten ist es dann aber so extra komplex. Ganz so komplex ist die Situation bei anderen Komponenten nicht, auch wenn du eigentlich ziemlich deutlich gemacht hast, dass sie trotzdem immer noch super komplex ist. Aber zumindest diese Preissituation, also bei Grafikkarten, das mit den Kryptowährungen, das hatten wir halt ja auch schon mal in der Sendung, dass man das ein bisschen im Blick haben kann, aber natürlich nicht direkt irgendwie kaufen kann, wenn was ist. Aber man kann jetzt aus der Entspannung bei Grafikkarten nicht per se was für die anderen Komponenten schließen, vor allem, weil wir halt nicht wissen, was mit Shanghai und China passiert.
Es ist, also, wir hängen da auch immer hinterher. Also, wenn wir so eine Entwicklung feststellen oder wieder eine Meldung kommt, dann müssen wir auch immer reverse-engineeren, also im Kopf, woran liegt das jetzt? Was ist jetzt der Grund dafür? Also, man kann nie sagen, jetzt zum Beispiel, also man weiß jetzt die Situation vor Shanghai zum Beispiel, aber welche Auswirkungen das jetzt genau haben wird, das wird man erst in Monaten teilweise sehen können. Und dann weiß man, das lag wegen Shanghai daran. Ne? Mhm. Aber das ist sehr schwer einzuschätzen, weil man ja nicht weiß, was ist auf den Schiffen jetzt gerade drauf oder ne, wo wird es mangeln. Oder es gibt ja auch vielleicht Hersteller, die vielleicht jetzt doch schon wegen den letzten Jahren vorausgeplant haben und irgendwelche Alternativwege oder alternative Fertigungsstätten aufgebaut haben. Die lassen sich da einfach nicht in die Karten gucken.
Ja, aber im Prinzip kann man, glaube ich, schon zusammenfassen, dass das ist alles so genau getaktet, dass so eine Störung, die im Prinzip jetzt erstmal unvorhergesehen ist, auch wenn sie es vielleicht für den neutralen Beobachter gar nicht so ist, es nicht billiger machen wird. Also das ist schon klar. Die Frage ist, wie viel teurer wird es oder wird es teurer? Aber es ist jetzt keine Entwicklung, die dafür sorgen wird, dass wir bald alles im Überfluss haben hier.
Ja, ich sage immer so, der Kapitalismus ist eine schöne Wetterwirtschaftspolitik. Also wenn alles glatt geht, ne, also Time to Market und rollende Landstraße und bloß keine Lagerhallen und ne, also wenn das hatte ja bis vor der Pandemie ja alles relativ gut funktioniert. Nur jetzt zeigt sich halt, dass es halt nirgendwo Reserven gibt. Ne? Mhm. Und da fällt jetzt quasi das System über die eigenen Füße. Ne? Also ich sage immer, der Kapitalismus kann die Bedürfnisse, die er durch die Werbung weckt, selber gar nicht mehr decken in vielen Bereichen. Das ist ja nicht nur bei Chips, ne? Um jetzt mal ein bisschen auszuholen. Ne? Baustoffmangel, jetzt habe ich vor kurzem, es fehlen für die Europaletten die Nägel und was weiß ich. Also es sind so Kleinigkeiten, wo man denkt, das sind jetzt Cent-Artikel, aber wenn halt die Palette nicht da ist, dann kann ich auch nicht irgendwie mein 100.000 Euro Messgerät verschicken. Ne? Mhm. Das sind so ganz viele banale Dinge. Ich meine, Supermarkt, wenn man da guckt, dass jetzt kein Sonnenblumenöl da ist und solche Sachen, wo man sich immer an den Kopf greift, ne? Obwohl wir eigentlich ja in einer Überflussgesellschaft leben.
Ja, die Sonnenblumenöl haben wir ganz schön lange gebraucht, um das zu erwähnen. Malte, hast du noch was?
Ja, ich würde ganz gerne die Frage aufwerfen. Wir haben ja am Anfang darüber gesprochen, über den PC, den Martin zusammengeschraubt hat. Wie ist das bei dir, Christian? Hast du den für dich optimalen PC eigentlich schon zusammengeschraubt? Und wie würde der aussehen?
Na, ich sitze hier gerade an meinem alten, Rechner, das ist mit Ryzen erste Generation. Natürlich baue ich mir meine Rechner selber, also jetzt natürlich nicht Notebooks, aber wie der aussieht. Also wenn ich mir jetzt einen bauen würde, also Stand heute würde ich wahrscheinlich so ziemlich ähnlich das nehmen, was ich jetzt auch als Bauvorschlag für den Older Lake PC hatte. Natürlich mit einer Grafikkarte, weil ich Gamer bin. Aber das kannst du zum Jahresende, wenn dann AMD wieder was konkurrenzfähigeres oder Preis-Leistungssicht besseres gebracht hat, auch wieder ändern. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie, dass ich sage, ich nehme nur von dem Hersteller das Produkt, sondern wir sind da auch bei CT einfach offen. Wir gucken einfach, was ist das bessere Produkt, was ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis besser, was lässt sich besser kühlen, was hat die und die technischen Vorteile oder Nachteile und daran entscheiden wir.
Ich habe hier, aber ich sehe irgendwie nur die Antwort, das finde ich ja noch ganz spannend, dass die Nachfrage nach Mondraketen auch gesunken ist, aber es steht trotzdem keine auf Halde bereit. Aber es ist nur eine Antwort auf einen Kommentar, den ich nicht mehr finde. Das finde ich auf jeden Fall noch einen spannenden Hinweis. Ansonsten würde ich sagen, dass wir jetzt mit Christians und dem Rechner für meine Mutter sind wir quasi schon am Ende. Ich würde noch darauf hinweisen, weil ich das, glaube ich, gar nicht gesagt habe. Also der aktuelle, dieser Alder Lake PC, den nennt ihr Multimonitor Allrounder, der ist in der neuen, also CT9 22, das ist die, die es, glaube ich, morgen noch am Kiosk gibt und genau. Am Samstag nicht mehr. Und der andere war in der 24, ne, gucke ich auch noch, 24.
Aber man kann, es gibt ja den heißen Shop und so weiter, genau. Also man kann auch ältere Ausgaben noch kaufen oder über die App elektronisch, also da gibt es mehrere Möglichkeiten.
Genau. Und ich kann auch darauf hinweisen, dann ist es nicht ganz so die Eigenwerbung, dass dieses Forum wirklich sehr hilfreich ist. Also wie gesagt, ich habe da immer geguckt, weil ich eine ganze Weile geplant habe, den da zusammenzubauen und das super hilfreich und eure Hinweise sowieso. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich damit durch, außer Malte wirft noch eine die beste Frage des Tages ein.
Ja, oje. Jetzt hast du die Messlatte hoch angelegt.
Deswegen. Also vielen Dank, Christian, für die ganzen Infos. Wir behalten das im Blick und also es kann sein, dass es jetzt so eine Sendung ist, wie wir sie manchmal machen, dass wir ein bisschen zu früh mit einem Thema sind. Also diese Shanghai-Geschichte behalten wir im Blick, ihr seht das. Und wenn das kommt und wenn vor allem absehbarer wird, was das für Auswirkungen aufs Weihnachtsgeschäft haben wird, werdet ihr auf jeden Fall was dazu machen. Vielleicht kommt ihr noch mal in die heiße Show. Wir müssen auf jeden Fall nicht wieder, ich weiß gar nicht, wie lange es die heiße Show gibt, 5 Jahre oder 10 Jahre, 20 Jahre. Also so lange warten wir auf jeden Fall nicht mehr, bis wir Christian einladen. Vielen Dank für die ganzen Einblicke. Danke für die Kommentare. Und die heiße Show gibt es dann nächste Woche wieder. Und danke auch Malte und danke an die Technik und überhaupt danke an alle. Und passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zur nächsten Woche. Ciao.
Bis dann. Tschüss.